Lass die Worte meines Mundes und des Sinnes meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Danke, Urs, fürs Vorlesen von dem schon gut bekannten und trotzdem immer wieder schön zu hörenden Text. Wir haben Weihnachtszeit, wir haben Advent, darum auch diese Stelle. Und wenn wir den Text gerade nochmal anschauen, auf dem ersten, der erste Vers, beziehungsweise der zentrale Vers für heute Morgen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist ein bisschen eine andere Übersetzung, aber ihr kennt es. Oder? Gloria in excelsis Deo haben wir ja auch gesungen letzte Woche. Das ist eine zentrale Stelle. Friede mit euch, Friede mit uns. Wie wunderbar ist die Bibelstelle. Gott schenkt uns Frieden. Die Engel erscheinen den Hirten auf dem Feld und verkündet: Der Heiland ist geboren. Frieden für die Menschen. Das ist doch wunderbar. Aber Moment mal. Mir kommt da noch eine andere Bibelstelle in den Sinn. Etwas, was Jesus gesagt hat. Und zwar lesen wir in Matthäus Kapitel 10: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ui. Das klingt jetzt aber gar nicht mehr nach so schönem Frieden, oder? Was ist mit der Weihnachtspassage, die wir da gelesen haben? Was machen wir da damit? Ist Jesus jetzt gekommen, zum Frieden bringen oder nicht? Oder widersprechen sich die beiden Bibelstellen? Die Frage haben sich übrigens auch schon Christen im 3. Jahrhundert gestellt. Wir haben Texte überliefert aus Predigten, die genau auch zu diesem Thema geredet haben. Ich möchte mit euch heute Morgen gerne herausfinden, wie man das Dilemma ein bisschen genauer verstehen kann. Was die Bibelstelle bedeutet und was für einen Frieden Jesus dann bereit hat für uns. Schauen wir zuerst die Stelle an in Matthäus, die gerade eingeblendet ist. Jesus stellt sich also gegen den Gedanken, dass er Frieden bringen wird. Vielmehr bringt er das Schwert. Der erste Impuls, den ich hatte, den ihr vielleicht auch habt, denkt ihr, ja, das andere ist Lukas, das ist Matthäus. Vielleicht ist einfach der Jesus vom Matthäus-Evangelium nicht so ein friedlicher. Aber nein, das geht nicht. Im Lukas-Evangelium steht genau die gleiche Stelle. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen? Nein, ich bringe Zwietracht statt dort. Und zudem ist auch im Matthäus-Evangelium an vielen Stellen von Jesus die Rede, wo er den Frieden sehr positiv bewertet. Gerade ein paar Vers später sendet er seine Jünger raus und sagt, bringt Frieden in die Häuser. Oder auch die Bergpredigt, die ja bekannt ist aus dem Matthäus-Evangelium, sagt er, selig sind die, die Frieden stiften. Also Frieden ist auch im Matthäus-Evangelium ein Thema. Aber warum dann diese Stelle? Die Stelle ist schon krass. Ich bin nicht für Frieden gekommen, sondern ich bringe das Schwert. Die Stelle schockiert. Und das ist auch die Absicht von dieser Stelle. Wenn man die ganze Kirchengeschichte anschaut, wie die Leute, die vor uns den Weg gegangen sind, mit dieser Stelle umgegangen sind, merkt man, das war wirklich auch eine Schwierigkeit gewesen. Es ist eine von der harten Reden von Jesus. Es gibt so verschiedene Stellen. Im Johannesevangelium gibt es noch die Stelle, wo er sagt, ihr müsst mich essen, um zu mir zu gehören. So eine harte Rede, die schwierig ist zum Verstehen. Und oftmals ist die Stelle leider auch wirklich missbraucht worden, um im Namen von Christus mit dem Schwert die Welt zu erobern. Und dieser Lesart ist absolut vehement zu widersprechen. Die Mitte der Schrift ist für mich die gewaltlose Aufgabe vom Leben von Jesus und die Auferstehung. Alles muss sich an dem messen. Und wenn wir das jetzt hier als Schwert lesen und denken, wir dürfen die anderen umbringen, schauen wir aufs Kreuz und merken, nein, das kann es nicht sein. Darum können wir das so nicht lesen. Und im Alten Testament haben wir auch schon eine Bibelstelle, wo die Hoffnung ausgesprochen wird, dass die Leute eines Tages ihre Schwert werden umformen zu Pflugscharen. Das ist so eine Statue, die das versucht darzustellen. Oben ist ein Schwert und unten ist ein Pflug. Die gewaltvolle Verbreitung vom Christentum ist absolut verwerflich und trotzdem leider allzu oft Realität. Was ist denn mit dem Schwert gemeint? Hat Jesus jetzt wirklich das Schwert dabei haben? Hat er vielleicht sogar eins dabei gehabt, wo er das gesagt hat? Ich glaube, das tun wir falsch verstehen, wenn wir das so denken. Was eher Sinn macht, ist, dass mit dem Schwert das Wort Gottes gemeint ist. So wie wir ja im Hebräerbrief können lesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Und das passt auch auf die Bibelstelle in Matthäus. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Jesus seine Jünger darauf anspricht, dass er polarisieren wird. Innerhalb von einer Familie werden die einen zu ihm halten und die anderen gegen ihn sein. Eine Frau wird Ja sagen zu Jesus, ein Mann wird Nein sagen zu Jesus, ein Kind wird Nein sagen zu Jesus und die Eltern sind bei Jesus. Jesus ist kontrovers und er erklärt den Jüngern, die seinem Weg nachfolgen wollen, dass der Weg zum Frieden nicht darin liegt, dass man diesen Konflikt umgeht oder ignoriert. Jesus' eigener Weg ist gezeichnet von Kontroversen. Immer wieder ist er zusammengeklatscht mit den Pharisäern und alles andere als friedlich gewesen. Und seine Nachfolger sollen nichts anderes erwarten. Jesus fordert eine Entscheidung von uns. Ich hoffe, ihr seht das. Jesus' Person fordert eine Entscheidung von uns. Entweder wir beugen unser Knie, so wie das der Zenturion da macht. Entweder wir beugen das Knie und sagen, dein Wille geschehe. Oder wir kehren ihm den Rücken und sagen, mein Wille geschehe. Da haben jetzt keiner, der den Rücken kehrt, aber die anderen fragen sich schon da, was machst du? Einen Mittelweg gibt es nicht bei Jesus. Er stellt uns wirklich vor eine Entscheidung. Bei Jesus scheiden sich die Geister für, bei und mit Jesus. Gibt es kein gleichgültiges Toleranz nebeneinander. In ihm entscheidet sich die Geschichte der Welt und mit ihm entscheidet sich auch die Geschichte von uns allen persönlich. Das ist das, was in Matthäus 10 ein bisschen zur Sprache kommt. Und der Frieden, den Jesus in dieser Bibelstelle damit auch ablehnt, kann man auch als weltlichen Frieden bezeichnen. Ein Frieden, der irgendwie Konflikt vermeiden will. Im 1. Thessalonicher redet Paulus auch kurz von diesem Frieden. Er schreibt dort über die Menschen in der Welt, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben. Es hat damals Römer und auch Juden gegeben, die stark den Wunsch hatten nach Sicherheit. Nach möglichst Ruhe, kein Konflikt. Sie haben sich eben in dem politischen Sinn darum bemüht, dass es keinen Streit gibt. Man nennt das auch Pax Romana, vielleicht haben Sie den Begriff schon gehört, der Frieden von Rom. Der ist mit dem Kaiser Augustus kurz bevor Jesus gelebt hat, eingesetzt worden. Und das Römische Reich kennen Sie, vielleicht war es ja riesengroß gewesen. Und das war auch weltlich gesehen eine grosse Leistung gewesen, dass man in diesem ganzen Reich Frieden haben konnte. Aber es ist halt eben darum gegangen, dass man Kompromiss findet, dass man einander stehen lässt. Jeder hat so seine eigenen Götter ein bisschen gehabt. Man hat auch geschaut, dass niemand einander auf den Tötz gibt und hat sich ein bisschen stehen lassen. Im Römischen Reich hat der Frieden geherrscht. Alle haben zusammen friedlich gelebt. Es hat keinen Aufstand geben, man soll seine Steuern brav zahlen. Und Jesus selber ist ja nachher auch hingerichtet worden, unter anderem, weil er die Ruhe ja gestört hat. Es hat ja einen Aufstand gegeben und die Juden haben den Römer gesagt, schau, der tut da aufwiegeln, das gibt da eine Revolution in Jerusalem. Bringt den um. Und allein der Fakt, dass Jesus von einem System vom Frieden umgebracht worden ist, sollte uns eigentlich klar machen, dass er diesen Frieden nicht gemeint hat. Jesus bringt keinen politischen Frieden, sondern an Jesus scheidet sich die Geister. Das wird der Matthäus 10 uns sagen. Und trotzdem bleibt der Ruf nach dem Frieden bestehen, oder? Wir singen ja auch Prince of Peace. Jesus ist ja der Bringer vom Frieden. Was bedeutet dann der Frieden, den Jesus wirklich bringen wird? Für das müssen wir zurück in die Weihnachtsgeschichte. Da haben wir nochmal den Soldat. Gehen wir zurück in die Weihnachtsgeschichte. Lassen wir uns nochmal kurz einen Moment Zeit, um die Geschichte nochmal vergegenwärtigen. Wo der Urs vorhin eingesetzt hat beim Lesen, ist der eigentliche Bericht von der Geburt schon durch. Maria und Josef sind in Bethlehem in einem Stall und haben einen kleinen Bub zur Welt gebracht. Wir werden später erfahren, dass er Jesus heisst. Und plötzlich in dem Inneren, eigentlich im Kreissaal, wechselt die Geschichte, der Ort, und geht aufs Feld raus. Es ist nachts, dunkel vor der Stadt. Ein paar Hirten hüten ihre Stafe. Normale Menschen, so wie du und ich. Plötzlich tritt der Engel vom Herr auf. Und mit ihm die Herrlichkeit des Herrn steht. Im Alten Testament hat das einen Namen, die Herrlichkeit, das heisst Shekinah. Und das ist wirklich schon fast die physische, die sichtbare Präsenz von Gott, die im Tempel gewohnt hat, im alten Israel. Und die umgibt jetzt den Engel. Es war dunkle Nacht und plötzlich das helle Licht strahlt auf und die Hirte fürchtet sich. Und der Engel verkündet den Hirten natürlich, fürchtet euch nicht. Weil er hat eine frohe Botschaft ihnen zu verkünden, was das ganze Volk mit Freude wird erfüllen. Über Freude rede ich heute Morgen nicht mehr weiter, das kommt dann nächste Woche. Aber ihr seht, es hängt zusammen. Der Engel sagt, heute ist für euch der Heiland geboren, der versprochene Retter der Welt. Es ist Christus, der Herr. Und der Engel erzählt das eben nicht an Könige, nicht an Herrscher, nicht an die wichtigen Leute in der Gesellschaft, sondern an Hirten. Hirten waren einfach so Standardbürzer gewesen. Darum ist die Botschaft auch an uns gerichtet. Du und ich, wir sind zentral in der Geschichte von Gott. In dem Moment, wo etwas Zentrales passiert ist, sind wir erwähnt. Das finde ich immer wieder eine schöne Nebenbemerkung. Und was der Engel verkündet, wird untermauert durch ein Zeichen. Sie sagen das nicht einfach, sondern sie sagen den Hirten, ja, geh in den Stall schauen, ihr werdet das Kind finden, in der Futterkrippe. Und die Hirten gehen dann schließlich auch, sie gehen schauen und finden es dort. Das haben wir ja letzte Woche im Theater gesehen, was das nachher für ein Klamauk war, wo all die Hirten klopfen gekommen sind. Aber bevor sie gehen, passiert nochmal etwas. Eigentlich ist ja alles gesagt, was man muss sagen. Aber Gott haut nochmal richtig auf den Putz. Und sagt eben, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, ich habe es jetzt da nicht mehr eingeblendet. Gott haut nochmal richtig auf den Putz und plötzlich ist nicht nur ein Engel rum, sondern die Heerscharen vom ganzen Himmel. Versucht euch das mal vorzustellen. Ich habe es mir versucht zu vorstellen, es ist fast unvorstellbar. Aber das Loch geht auf im Himmel und wir sehen kurz in den Himmel rein. Eine riesige Heerschar, der himmlische Hofstaat, wo Gott arbeitet, kommt auf das Feld aber zu den Hirten und sagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir haben einen seltenen Einblick über die himmlischen Lobgesänge. Und der Vorhang wird auf eine Art weggezogen. Wir sehen, wie sie Gottes Welt aussieht. Die Engel singen und loben Gott. Und das, was sie erzählen, ist nicht auch irgendetwas, das zusammenhangslos ist, sondern es ist eine Interpretation, es ist die Bedeutung von dem, was sie vorhin gesagt haben, von dem Christus, der uns geboren ist. Die Aufgabe von Jesus. Die Bedeutung und die Aufgabe von Jesus ist, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede unter den Menschen seines Wohlgefallens. Also Jesus bringt den Frieden. Das können wir in dieser Stelle schon lesen. Jesus bringt den Frieden wirklich. Aber was für ein Frieden ist denn das? Über das haben wir jetzt noch nicht geredet. Es ist nicht der politische Frieden, das haben wir gesehen in Matthäus, da tut er sich ja selber davon distanzieren. Aber es ist ein anderer Frieden. Was ist es für ein Frieden? Im griechischen Originaltext steht Eirene. Das ist die Übersetzung von einem hebräischen Wort. Weiss jemand von euch, welches Wort da vielleicht stehen könnte? Shalom. Shalom, genau. Shalom ist da drin. Genau, das habt ihr sicher auch schon gehört und ein bisschen eure eigenen Vorstellungen. Vielleicht wisst ihr auch schon einiges davon, was Shalom dann bedeutet. Wir werden das miteinander jetzt noch ein bisschen herausfinden. Und für das möchte ich euch kurz ein Video zeigen. Ich tue das nachher selber auch noch etwas dazu sagen, aber das ist das Video vom Bibelprojekt und das tut sehr schön darstellen, auch grafisch, wie man Shalom kann verstehen.
Man kann über Friedensverträge oder Friedenszeiten sprechen. Es bedeutet, dass kein Krieg herrscht. Und in der Bibel kann das Wort Frieden bedeuten, dass es keinen Konflikt gibt, aber auch, dass an seiner Stelle etwas Besseres herrscht. Im Alten Testament ist das hebräische Wort für Frieden Shalom. Und im Neuen Testament ist das griechische Wort dafür Eirene. Die einfachste Bedeutung von Shalom ist vollständig oder ganz. Das Wort kann sich zum Beispiel auf einen Stein beziehen, der eine perfekte Form hat und keine Risse aufweist. Es kann auch eine Steinmauer beschreiben, die keine Löcher hat oder der keine Ziegel fehlen. Shalom bezieht sich auf etwas Komplexes, das aus vielen Teilen besteht und in einem vollständigen, ganzheitlichen Zustand ist. Hiob sagt, dass sein Besitz Shalom ist, weil er seine Herden gezählt hat und keine Tiere gefehlt haben. Deswegen kann sich Shalom auch auf das Wohlbefinden einer Person beziehen. Zum Beispiel als David seine Brüder auf dem Schlachtfeld besuchte, fragte er nach ihrem Shalom. Die Kernidee ist, dass das Leben komplex ist, voller sich bewegender Dinge, Beziehungen und Situationen. Und wenn eins davon aus der Reihe tanzt oder verloren geht, zerbricht dein Shalom. Das Leben ist nicht mehr vollständig und muss repariert werden. Das ist tatsächlich die Grundbedeutung von Shalom, wenn man es als Verb benutzt. Shalom bringen bedeutet buchstäblich vervollständigen oder wiederherstellen. Salomo bringt Shalom in den unfertigen Tempel, als er ihn vollendet. Oder wenn dein Tier versehentlich das Feld deines Nachbarn beschädigt, stellst du es wieder her, indem du ihn vollständig für seinen Verlust zurückbezahlst. Du schaust, was fehlt und vervollständigst es. Das gleiche gilt für menschliche Beziehungen. Im Buch der Sprüche heißt es, dass zerbrochene Beziehungen durch Shalom versöhnt und geheilt werden. Und wenn gegnerische Königreiche in der Bibel Frieden schließen, bedeutet das nicht, dass sie einfach aufhören zu kämpfen. Es heißt auch, dass sie damit anfangen, für das Wohl des jeweils anderen zu sorgen. Dieser Zustand von Shalom ist das, was Israels Könige pflegen sollten. Das kam allerdings selten vor. Und so erwartete der Prophet Jesaja einen zukünftigen König, den Friedensfürst. Und seine Herrschaft würde Shalom ohne Ende bringen. Eine Zeit, in der Gott einen Bund des Shalom mit seinem Volk schließt und alles Unrecht wieder gut macht und alles heilt, was zerbrochen ist.
Das ist eine kleine Einführung ins Alte Testament vom Shalom. Super kompakt natürlich. Schöne Bildchen. Ich gehe es mit euch nochmal kurz Schritt für Schritt durch, dass wir auch wirklich nichts verpassen von dem, was jetzt wichtig ist für uns heute Morgen. Also die grundlegende Bedeutung von Shalom ist vollständig, ganz komplett. Es hat im ersten Moment gar nicht mit Frieden zu tun, wie wir es heute kennen. Oder? Und als Nomen, als Begriff, kann man aus dem nach einer Unversehrtheit, Wohlbefinden, schließlich auch Heil ableiten. Und wie wir gesehen haben im Video, gibt es ganz viele verschiedene Kontexte, wo Shalom verwendet wird im Alten Testament. Ein perfekter Stein, der keine Risse drin hat, ist Shalom. Eine vollständige Mauer, was keine Löcher drin hat, ist Shalom. Wo der Salomo den Tempel endlich fertig baut, ist der Tempel Shalom. Wenn jemand im Volk Israel einem Nachbarn einen Schaden zufügt und nachher eine Sorry sagt und den Schaden bezahlt, ist das Shalom. Es geht immer um etwas, das komplex ist, aus vielen Teilen besteht und aber richtig zusammengesetzt ist. Und das kann eben auch für Menschen verwendet werden. Der David fragt seine Brüder, habt ihr Shalom? Das Leben von uns Menschen ist komplex mit vielen beweglichen Teilen. Mit Beziehungen, Situationen, Aufgaben. Und wenn etwas von dem nicht mehr passt oder etwas vermisst wird, dann zerbricht der Shalom von unserem Leben. Dann ist das Leben nicht mehr ganz und muss wieder hergestellt werden. Wenn man Shalom als Verb braucht, hat es genau diese Bedeutung. Wiederherstellen, wieder ganz machen, erneuern. Und der Zustand vom Erneuerten, vom Ganzen, das hat eben eigentlich die Könige von Israel als Auftrag gehabt. Sie hätten den Shalom im Volk sollen kultivieren, aber es ist leider nur allzu selten passiert. Viel öfter sind selbstsüchtige Absichten verfolgt worden und kaputte Beziehungen haben dominiert. Und das ist jetzt nicht nur bei Israel, das ist ja bei uns allen Menschen so. Dem sagt man auch Sünde. Aber Israel hat halt direkt von Gott den Auftrag bekommen und darum ist dort auch am klarsten sichtlich geworden, dass es halt nicht funktioniert. Und der Prophet Jesaja hat dann eben in die Zukunft geschaut und von Gott die Vision bekommen und gesagt, dass eines Tages ein Prinz vom Frieden wird König sein. Da haben wir es nochmal. Der Jesaja schreibt, denn uns ist ein Kind geboren, er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Der Jesaja schreibt von dem Friedefürst, der kommen wird. Gott wird dann seinen Shalom-Bund aufstellen mit seinem Volk und alles Zerbrochene heil machen, alles Schiefe wieder gerade. Mit diesem Hintergrundwissen über Shalom aus dem Alten Testament können wir jetzt nochmal die Stelle anschauen vom Lukas. Zu Jesus zurückkehren und merken, Jesus wird angekündigt, als der Friedensbringer. Eigentlich genau das, was der Jesaja prophezeit hat, wird in Jesus erfüllt. Mit Jesus kommt der Shalom für die Menschen. Mit Jesus wird alles Zerbrochene wieder heil. Die Engel singen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Und sagt, das ist auch die Aufgabe von Jesus. Er ehrt Gott, er ist Priester. Und er bringt den Frieden auf der Welt, er ist der König. Er ist die Erfüllung der Absichten, die Gott für uns alle Menschen eigentlich schon hatte im Paradies. Vielleicht erinnern sich die einen von euch noch an meine Predigt aus dem Herbst, wo ich über den roten Faden geredet habe. Jetzt ist es auch um das gegangen. Was hat Gott für eine Absicht mit uns? Er will, dass wir königliche Priester sind, Frieden auf Erden herstellen und Gott ehren. Wir haben es nicht geschafft, Jesus ist der Erfüllung davon. In Jesus kommt also Frieden, das vollkommene Leben, das Leben, wo alle Teile richtig zusammengesetzt sind. Was das alles bedeutet, können wir heute Morgen nicht mehr in jeder Facette auspacken. Das wissen ihr alle auch, dass das so stundenlang könnte man über das reden. Aber fragt euch doch in der Cafeteria nachher, was das für euch bedeutet, dass Jesus gekommen ist mit dem Frieden. Da haben wir sicher alle auch andere Assoziationen und Gedanken, die wir dazu haben. Wir haben also zwei verschiedene Konzepte vom Frieden jetzt gehört. Der politische Frieden von der Pax Romana, das Römische Reich, das einfach schaut, dass alle zufrieden ihr Brot verdienen, und das göttliche Shalom. Und jetzt haben wir im Bibeltext, wo wir angeschaut haben, klar können sehen, dass Jesus nicht den politischen Frieden bringt, nicht die Konfliktfreiheit, sondern den göttlichen Shalom. Durch Jesus ist die zerbrochene Beziehung zwischen den Menschen, zwischen allen Menschen und ihrem Schöpfer wiederhergestellt. Darum kann der Apostel Paulus dann auch sagen, dass Jesus selber unser Frieden ist. Das sehen wir da unten. Jesus selber ist unser Irene. Er ist der ganze, vollständige Mensch, wo ich eigentlich auch sein sollte, aber ich kann es nicht. Und er schenkt mir sein Leben. Und so wird auch verständlich, was Jesus dann im Johannes noch sagt. Das ist die letzte Bibelstelle, ich verspreche es. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wir sind durch Jesus eine neue Schöpfung. Und als seine Nachfolger sind wir aufgerufen, sie in Frieden zu leben. Und damit auch Frieden zu schaffen. Menschen vom Frieden zu sein, heisst, am Leben von Jesus teilzuhaben. In Jesus ist alles versöhnt, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Und für mich heisst das auch, dass eben Frieden, der göttliche Shalom, nicht eine Frage von Bequemlichkeit und Toleranz und einfach stehen lassen ist. Frieden bedeutet einen Haufen Arbeit für uns. Weil Frieden ist nicht Abwesenheit von Konflikt. Ich habe jetzt die letzte Woche mit niemandem gestritten. Ich will nicht sagen, ich habe eine friedliche Woche gehabt im göttlichen Verständnis. Der wahre Frieden erfordert von uns, dass wir das, was zerbrochen ist, nehmen und wieder ganz machen. Sei es in unserem Leben, in unseren Beziehungen oder in der Welt. Das kann für viele von uns auch unangenehm sein. Schwierige Gespräche mit Menschen suchen, wo man merkt, die Beziehung ist nicht Shalom. Eine Sucht bekämpfen, wo man merkt, der Shalom ist nicht da. Ein Leben, wo einiges aus der Fuge geraten ist. Was auch immer konkret bei dir los ist, Jesus will dir seinen Frieden schenken, seinen göttlichen Shalom. Und meint damit nicht, dass wir nie Konflikt haben werden, sondern dass wir ein Leben in Fülle versprochen haben. Wahrer Frieden, den Gott uns schenkt, ist eben nicht Konfliktfreiheit. Das ist nicht Waffenruhe. Wir sehen das jetzt auch gerade in der Welt. In Israel hat es Waffenruhe gegeben mit dem Libanon. Das ist wunderbar, das will ich überhaupt nicht abschreiben. Das ist super. Und in den meisten Fällen, wie zum Beispiel dort, ist das auch eine wichtige Voraussetzung für göttlichen Frieden. Aber allzu oft haben wir das Gefühl, wenn Waffenruhe herrscht, ist das Leben so, wie es sein sollte. Und Gott verspricht uns eben mehr. Gott verspricht uns die Heilung, dass das Zusammengesetzte in die richtige Ordnung kommt, der göttliche Shalom. Und dem will ich nachjagen, dem will ich nachstreben, mich Jesus unterordnen, ihm sagen, dass dein Wille geschieht. Der weltliche Frieden ist Sicherheit. Der göttliche Shalom, der göttliche Frieden ist Heiligkeit. Ganzheit und Fülle vom Leben, wie es Gott für uns vorgesehen hat. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir den Advent feiern, dass wir uns freuen, ja, an dem, was bevorsteht, an dem, was schon geschehen ist. Ich danke dir, dass du der Friedenfürst bist, dass du dich wir dürfen wissen, dass es ein Leben gibt, das mehr bedeutet als Konfliktfreiheit. Dass du eine Idee hast vom guten Leben für uns und dass du dein Leben hingegeben hast, sodass wir das Leben empfangen dürfen. Amen.